mein berufliches Tätigkeitsgebiet zu sprechen, aber zu dem Löwen ist mir gerade noch eine Begebenheit mit einem Bären eingefallen. Laufen zwei Männer durch den Wald, treffen auf einen großen, schweren Grizzlybären und zieht der eine seine Turnschuhe an, sagt der andere zu dem: Du, das nützt jetzt auch nichts mehr. Da sagt der eine zum anderen: Hauptsache, ich laufe schneller als du. Ja, so viel dazu. Aber lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen zu unserem Thema machen. Zum einen hoffe ich, dass Sie mich einigermaßen verstehen können. Ich bin leider ziemlich erkältet seit ein paar Tagen und ich weiß auch nicht genau, woher ich es habe, aber es ist ein bisschen auf die Stimme geschlagen und ich hoffe, es geht trotzdem. Das Zweite, als Jörg Knoblauch mich vor, es sind schon ein paar Monate her, gefragt hat, ob ich dieses Thema gerne mal bearbeiten würde und hier vor dem Forum referieren würde, habe ich eigentlich spontan zugesagt. Es ist ja ein faszinierendes Thema. Durch neues Wagen, fit für die Zukunft, wie bekomme ich Mut und Ideen für Neues? Ich habe danach gedacht, wie ich das anpacke. Gedacht, vielleicht erzähle ich einige Erlebnisse, wo ich denke, so könnten Sie es auch machen. Ich habe auch ein paar gesammelt. Dann habe ich gedacht, eigentlich ist das ganz schön gefährlich, was du hier machst. Weil das sind fast alles Projekte und Dinge, die gerade anlaufen oder im Anlaufen sind. Wer weiß, wie die ausgehen. Und wenn Sie das nach einem oder zwei Jahren hinterfragen und überprüfen, kann das vielleicht ganz, ganz anders aussehen, als ich mir das heute vorstelle. Ich habe dann weiter darüber nachgedacht und auch gearbeitet. Und ich denke, ich kann Ihnen jetzt mal sagen, warum ich bestimmte Dinge so gemacht habe. Ich werde weniger die direkten Beispiele einführen, sondern versuchen Ihnen so den Hintergrund meines Denkens hier darzustellen. Dann war ich eigentlich fertig und dann habe ich einen Satz gefunden. Dieser Satz hat mich nicht nur fasziniert, sondern eigentlich beantwortet dieser Satz die Frage unseres Themas kurz, knapp, aber auch präzise. Er lautet: Heute bewusst und aktiv leben, das Gestern kennen und für morgen offen sein. Heute bewusst und aktiv leben, das Gestern kennen und für morgen offen sein. Eigentlich ist damit alles gesagt. Nun ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach, dieses auch in Praxis umzusetzen, in Realität umzusetzen. Denn gerade heute bewegt ja diese Frage viele kluge, ja sehr kluge Köpfe. Und sie stellt ja auch den Mittelpunkt dar der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Ich habe eine kurze Geschichte gefunden, die Hinweise darauf geben kann, warum die Frage nach Mut und Ideen für Neues in unserer Zeit eine solch zentrale Bedeutung gewonnen hat. Die Geschichte: Vor langer Zeit lebte ein Stamm. Die Angehörigen dieses Stammes jagten wild, tranken vom Wildbach und schliefen des Nachts in Zelten. Nach einer herrlichen Nacht in einer angenehmen Gegend brachen einige Stammesmitglieder auf, um Wild zu jagen. Sie brachten Wildbret mit, das für einige Tage vorhielt. Lasst uns hier bleiben, schlugen sie vor. Hier ist gut sein. Und so blieb der Stamm für einen Tag und dann noch für einen Tag und noch einen und noch einen und noch einen. Und bald lernten die Jäger, die Tiere zu zähmen und zu züchten, das Land zu bestellen und das Wasser einzudämmen. Als sie reicher wurden und sich stärker fühlten, bauten sie sich Häuser und später Paläste. Und sie bauten Zäune gegen ihre Feinde. Die Feinde aber, das waren auch Ungewissheit, Konflikt und Mehrdeutigkeit. Das waren schlimme Feinde. Aber die Zäune waren gut. Und nach jeder Attacke machten sie die Zäune noch stabiler und noch höher. Pilger zogen vorbei und erzählten Geschichten von besseren Lagern und von anderem Wild, aber der Stamm hörte nicht auf sie. Der letzte Jäger war gestorben. Während eines Sommers hatte der Wildbach weniger Wasser als sonst. Zuerst merkte das niemand, aber als der Wildbach weiter austrocknete, informierte der Wassermanager den Stammesrat. Der Stammesrat kündigte dem Wassermanager und beschloss, dass genug Wasser im Wildbach sei. Das Abstimmungsergebnis war 8-1. Der Stamm besserte den Zaun weiter aus, der so dick geworden war, dass niemand die Umwelt mehr sehen konnte. Und einige Tage später waren alle Tiere tot. Sie waren in der Hitze mangels Wasser verdurstet. Als sie nun über den Zaun schauten, stellten die Stammesmitglieder fest, dass das sie umgebende Weideland zu einer Wüste geworden war, und sie entschlossen sich weiter zu wandern. Aber es war zu spät. Paläste haben keine Zeltpflöcke. Ich denke, dieses moderne Märchen beschreibt unsere Situation am Ende des zweiten Jahrtausends zutreffend. Wir haben die Komplexität unserer Welt selbst geschaffen und beherrschen sie offensichtlich immer weniger. Es fällt uns zunehmend schwer oder schwerer, Zusammenhänge zu erkennen, zu analysieren und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir erleben immer wieder, dass wir mit unserer Weisheit schlicht und einfach am Ende sind. Auf dramatische Weise wurde uns dies am Ende sein, zum Schluss der 80er und in der ersten Hälfte der 90er Jahre vor Augen geführt, als ganze Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme zusammenbrachen. Und die Folgen sind immer noch nicht ganz überschaubar oder ganz abzuschätzen. Es scheint so, als ob wir tendenziell ratlos sind. Wenn wir in die Medien hineinsehen, dann muss man zumindest diesen Eindruck gewinnen. Die Probleme, sie wachsen uns über den Kopf und wir verfallen vielfach in einen kurzfristigen Aktionismus oder gleich in Lethargie. Wir reparieren an Symptomen, statt das Ganze zu betrachten und grundsätzliche Richtungsänderungen in Wirtschaft und Gesellschaft in die Wege zu leiten. Dagegen haben wir zunehmend Selbstmitleid, wir jammern und klagen. Allerdings wollen wir heute Morgen nicht in dieses Klagelied mit einstimmen, sondern nach Wegen Ausschau halten, die uns in die Lage versetzen, den Herausforderungen von morgen mit hoffnungsvollen Perspektiven zu begegnen. Ich möchte das Thema mit Ihnen in 5 Schritten durchdenken und erarbeiten. Erster Schritt, Ausgangspunkt oder Ansatzpunkte für eine Neuorientierung. Zweiter Punkt, Spannungsfeld Zukunft. Dritter Punkt, neues Wagen durch neues Denken. Vierter Punkt, neues Wagen durch gestalterisches Handeln. Und fünfter Punkt, neues Wagen auf einer festen Grundlage. Zum ersten Punkt. Das Jammern in unserer Gesellschaft kommt nicht von ungefähr. Dafür gibt es sicherlich viele mehrschichtige und äußerst komplizierte Gründe. 5 möchte ich hier kurz nennen und stichwortartig beleuchten, ohne dass diese Aufzählung Anspruch auf Vollständigkeit hat. Das Leben in unserer Gesellschaft ist geprägt von einer generellen Orientierungslosigkeit. Wir leben nach der uralten Devise, lasst uns essen und trinken, wir sterben doch morgen. Schon in der Bibel nachzulesen. Wir flüchten in Spaß und Fun und übertünchen damit unsere Orientierungs- und Ziellosigkeit. Dies wirkt sich ganz entscheidend auf unsere persönlichen, gesellschaftlichen und ich denke auch wirtschaftlichen Ziele aus. Und hat für die Ausrichtung unseres persönlichen Lebens, aber auch für das Leben in unserer ganzen Gesellschaft und Wirtschaft Auswirkungen. Unsere Lebensziele haben sich qualitativ verengt. Aus Wir-Zielen sind Ich-Ziele geworden. Unsere Lebensziele haben sich zeitlich verengt. Wir haben kaum noch Fernziele, wir beschränken uns nur noch auf Nahziele oder zunehmend auf Nahziele. Unsere Lebensziele haben sich quantitativ verengt auf persönliche Sicherheit und persönlichen Wohlstand. Die Folge? Die Reduzierung unseres Zielkorridors muss Orientierungslosigkeit sein. Wenn wir keine Gemeinschaftsziele mehr im Auge haben, uns auf kurzfristige Genussziele, persönliche Sicherheit, persönlichen Wohlstand begrenzen, dann werden wir, denke ich, kaum die erforderliche Fitness für die Herausforderungen der Zukunft erlangen. Das ist meiner Einschätzung nach ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass wir in unserer Gesellschaft und Wirtschaft vielfach Missmanagement mit fatalen Folgen für uns alle erleben. Und damit ein zweiter Grund, den ich hier kurz beschreiben möchte. Viele unserer gesellschaftlichen, aber vor allem auch unserer wirtschaftlichen Probleme sind ja, wenn wir es ehrlich betrachten, auf Missmanagement zurückzuführen. Wir erkennen dies oft erst dann an, wenn es bereits zu spät ist. Vielleicht sogar viel zu spät. Eine ganze Reihe von Unternehmenszusammenbrüchen, die viele Menschen in Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not, bis hin zur persönlichen Ausweglosigkeit mitgerissen haben, sind ja darauf zurückzuführen. Um es deutlich zu sagen, hier geht es nicht um das unternehmerische Risiko, das mit jedem unternehmerischen Handeln ja auch verbunden ist, sondern schlicht und einfach um falsche Entscheidungen, die teilweise sogar in vollem Bewusstsein der Fehlerhaftigkeit und in nicht wenigen Fällen auch in krimineller bzw. betrügerischer Absicht getroffen wurden. Und wenn man dann noch feststellen muss, dass dies für die handelnden Personen im Management oder Aufsichtsrat in vielen Fällen nahezu folgenlos bleibt, der Abschied vielleicht noch mit hohen Abfindungen belohnt wird oder in einigen Fällen nach langwierigen Ermittlungen und Prozessen vergleichsweise milde Strafen verhängt werden, ich denke, dann ist verständlich, dass Vertrauen in die Führungskräfte in unserer Wirtschaft zunehmend schwindet. Vergleichbares, meine ich, gilt auch für die Politik. Bundespräsident Roman Herzog fand in einer Rede vor Führungskräften im vergangenen Jahr dazu deutliche Worte. Er sagte, es kann doch nicht angehen, Missmanagement und Fehlentscheidungen führen im Einzelfall zu Millionen, ja zu Milliarden Verlusten für ein Unternehmen, zur Existenzbedrohung für seine Beschäftigte, für die verantwortlichen Vorstände und Aufsichtsräte entsteht oft jedoch keine spürbare Konsequenz. Nebenbei, so etwas führt möglicherweise auch zu einer ganz neuen Legitimationskrise der Marktwirtschaft. Denn Wie will man von Arbeitnehmern die Einsicht in ökonomische Zusammenhänge beim Lohn oder den Sozialleistungen erwarten, wenn auf der anderen Seite Manager ganze Unternehmen schuldhaft vor die Wand fahren und dann nicht einmal mit Konsequenzen rechnen müssen? Soweit der Bundespräsident. Damit zum dritten Grund für unsere Orientierungslosigkeit: Angst. Unsere Gesellschaft ist, wenn ich das richtig beobachte, geprägt von Angst. Wir erleben globale wie individuelle Ängste, die unser Denken und Handeln lähmen. Dies hängt wesentlich mit der Verengung unseres Zielkorridors zusammen. Wenn wir unsere Ziele begrenzen, dann können wir nicht mehr weitsichtig und souverän entscheiden und handeln. Professor Hubert Markel, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, sagte dazu: Unsere Gesellschaft ist erstaunlich risikofürchtig geworden. Sie zeigt sich durchaus bereit, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse intellektuell zu verarbeiten. Aber wenn es darum geht, in der Praxis etwas zu riskieren, dann schreckt sie zurück. Wir haben eine Gesellschaft, die ständig damit beschäftigt ist, sich vorzustellen, was bei einer neuen Unternehmung alles schiefgehen könnte. Erst wenn sie das Gefühl hat, gegen alle nur erdenklichen Zwischenfälle gesichert zu sein, wagt sie den Schritt in eine neue Zukunft. Aber die Zukunft ist nun einmal das Unbekannte. Wer die Reise in die Zukunft in einer solchen psychischen Verfassung antritt, dass er sich gegen alles, aber auch alles abzusichern betrachtet, was unter Umständen schiefgehen könnte, der wird am Ende nicht reisefertig und nicht reisefähig sein. Soweit das Zitat. Wir haben, leider auch bei Entscheidungsträgern, Fluchtmechanismen entwickelt, um der Angst zu begegnen. Und einer dieser Fluchtmechanismen ist die Flucht vor der Verantwortung. Dazu könnte man vieles sagen. Ich weiß, es sind ja viele Berater hier, ich selber gehöre auch so ein bisschen zu dieser Gilde. Was tut man denn, wenn ein Unternehmen nicht mehr funktioniert? Ganz einfach. Man sucht sich einen Berater. Je teurer, umso besser. Ja, das wollen wir ja untersuchen. Dies gilt heute übrigens auch für persönliche Lebenssituationen. Und es liegt mir wirklich fern, etwas gegen Berater zu sagen. Ganz im Gegenteil. In vielen Fällen sind Berater nicht nur sinnvoll, sondern sicher auch erforderlich und geboten. Die Frage ist aber, zu welchem Zweck suche ich mir einen Berater? Was beabsichtige ich? Ich denke, wir müssen uns über eines vollkommen im Klaren sein. Die Verantwortung für unser unternehmerisches Handeln ist nicht delegierbar, auch nicht auf einen Berater übertragbar. Ich denke, da sind wir auch an einem Punkt, der gestern Abend zwar nicht so deutlich herausgearbeitet wurde, aber doch angesprochen. Ich kann nur dann partnerschaftlich führen, wenn die Verantwortung von allen Partnern konsequent wahrgenommen wird und wenn sie nicht wahrgenommen hat, auch Konsequenzen hat. Aber das nur am Rande. Nochmals, dass wir uns nicht falsch verstehen, der bzw. die richtigen Berater sind sicher notwendig und erforderlich, vorausgesetzt, sie werden richtig eingesetzt. Man hört ja manches Mal von Beratern, die sagen, wissen Sie, wir haben einen breiten Rücken, Sie können alles auf uns abladen, ja? Wir schmeißen die Leute schon raus, wir sind ja nachher wieder draußen, dann ist das gegessen. Ich denke, das ist der falsche Weg. Während, wenn Sie wirklich zusätzlichen Input wollen, bevor Sie wichtige Entscheidungen treffen, können sie durch einen Berater, wenn sie den richtigen haben, wirkungsvoll unterstützt werden. Es ist allerdings geradezu eine Vergeudung von Ressourcen, wenn Berater nur als Alibi-Funktion engagiert werden. Dies bedeutet ja nichts anderes als Flucht vor der Verantwortung, und die ist leider in vielen Fällen zu beobachten. Es braucht daher nicht zu verwundern, wenn die Ergebnisse entsprechend ausfallen, so wie es in dem Märchen von den neuen Kleidern des Kaisers eindrucksvoll geschildert wird. Wir müssen uns bewusst sein, die Verantwortung für unser Handeln tragen ganz alleine wir. Sonst machen wir uns zum Gespött der Leute. Und dies gilt in besonderem Maße in einer Zeit des Umbruchs, wie wir ihn derzeit erleben. Umbruch rings um uns her. Wir erleben ja in einer Zeit dynamischer Veränderung. In den vergangenen Jahren haben wir an das Machbare geglaubt und plötzlich stellen wir fest, dass der Boden unter uns wankt. Jetzt, wo wir uns gerade so schön bequem eingerichtet haben, ist es schmerzhaft, selbst Veränderungen zu initiieren. Und zwar aktiv. Veränderungen, die mit Unwägbarkeiten und Ungewissheit zu tun haben. Plötzliche Veränderungen erleben wir vielfach als eine Bedrohung. Es fällt uns schwer, auf schleichende Gefahren zukunftsorientiert zu reagieren. Noch lässt sich ja mit der Situation einigermaßen leben. Also lassen wir zunächst einmal auch alles beim Alten. Bis es vielleicht zu spät ist? Frei nach dem Motto, abwarten und Tee trinken? Oder wie Beckenbauer immer wieder sagt, schauen wir mal. Dann kann es einem allerdings so gehen wie dem Frosch im Wasserglas. Sie kennen das, ja? Das kühle Wasser, es wird langsam erwärmt und erhitzt. Der Frosch bleibt träge sitzen. Es lässt sich aushalten. Er erkennt die schleichende Gefahr nicht oder zu spät. Erst dann, wenn es zu spät ist, wenn das Wasser plötzlich heiß geworden ist, möchte er fliehen und es geht nicht mehr. Wäre das Wasser plötzlich erhitzt worden, wäre er panikartig geflüchtet und hätte damit sein Leben gerettet. In diesem Spannungsfeld leben wir, Gegenwart und Zukunft. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Um für die Zukunft Fitness zu erlangen, müssen wir uns mit diesem Spannungsfeld Zukunft auseinandersetzen. Es gilt, die von uns geschaffenen Strukturen zu erkennen und zu analysieren. Und dies ist nicht immer ganz einfach. Warum wir damit Probleme haben, beschreibt Professor Knut Bleicher treffend, wenn er sagt, vielleicht kennen Sie den Spruch, wir arbeiten in Strukturen von gestern, mit Methoden von heute, an Problemen von morgen und dies vorwiegend mit Menschen, die die Strukturen von gestern gebaut haben und das Morgen innerhalb der Organisation nicht mehr erleben werden. Das ist schon ein Spannungsfeld. Wir unterliegen einem und erleben ja einen permanenten Wandel. Es ist ja nicht so, dass im Jahr 2000 die Zukunft beginnt. Auch wenn dies für uns fast so eine Art magische Zahl geworden ist, zumindest scheint es so, das Heute und das Morgen gehen ja fließend ineinander über. Und beide sind eng und untrennbar miteinander verbunden. Die Zukunft findet somit jetzt statt. Unser Handeln heute, es wirkt in das Morgen. Und genau dies erleben wir als ein gewaltiges Spannungsfeld. Wie gehen wir damit um? Ist dieses Spannungsfeld eine Herausforderung oder Anlass zur Beunruhigung, zur Orientierungslosigkeit? Ja, vielleicht zu Ängsten? In dem Buch Wettlauf um die Zukunft schreiben die Autoren, obwohl viele der riesigen Zukunftschancen immer noch in den Kinderschuhen stecken, findet in diesem Augenblick ein weltweiter Wettbewerb um das Vorrecht statt, sich ihrer annehmen zu dürfen. Es werden Allianzen gebildet, Kompetenzen zusammengelegt und Experimente auf den gerade entstehenden Märkten durchgeführt. Alles in der Hoffnung, sich einen Anteil an den zukünftigen weltweiten Chancen zu sichern. In diesem Rennen um die Zukunft gibt es Fahrer, Passagiere und Roadkill auf den Straßen. Roadkill. Das bezeichnet das, was aus kleinen Tieren wird, die auf einer Fernstraße den Weg eines Fahrzeuges kreuzen. Die Zukunft. Bitte? Unter meinem Pferden, ja, genau. Die Zukunft ist keine Fortsetzung der Vergangenheit. Die alten Industriestrukturen werden durch neue ersetzt werden. Chancen, die auf den ersten Blick evolutionär aussehen, werden sich als revolutionär erweisen. Wir stehen am Rande einer Revolution, die für einige auch ein Abgrund sein wird. Und diese Revolution wird so umwälzend sein, wie jene, welche die moderne Industrie hervorgebracht hat. Gemeint ist damit die Umweltrevolution, die Revolution der Gentechnik, die Revolution der neuen Materialien, die digitale Revolution und vor allem die Informationsrevolution. Bald werden sich völlig neue Industrien herausbilden, die sich gerade im Puppenstadium befinden. Soweit das Zitat. Was für eine Zukunftserwartung haben wir denn? Ich möchte dieses Spannungsfeld mit einer kleinen Parabel beschreiben. Eine stachelige Raube sprach zu sich selbst: Was man ist, das ist man. Man muss sich annehmen, wie man ist, mit Haut und Haaren. Was zählt, das ist das Faktische. Alles andere sind nur Träume. Meine Lebenserfahrung lässt keinen anderen Schluss zu. Niemand kann aus seiner Haut fahren. Als die Raube dies gesagt hatte, da flog ein Schmetterling auf. Es war, als ob Gott gelächelt hätte. Wie immer im Leben gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, zumindest in den Bereichen, die wir ganz persönlich beeinflussen können. Natürlich gibt es auch globale Ereignisse, die unser Handeln wie auch unser gesamtes Leben beeinflussen und die wir selbst nicht aktiv gestalten können. Ich denke, dies soll und darf uns aber nicht zur Passivität verleiten lassen. Im Gegenteil, wir sind aufgefordert, in unserem Verantwortungsbereich zu handeln und zu gestalten. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass alles Große einmal klein begonnen hat. Denken Sie beispielsweise an die 12 Jünger Jesu. Eine kleine Schar von einfachen Männern, die die Welt verändert haben. Übrigens nicht, weil sie enorme Ressourcen zur Verfügung hatten, sondern weil sie sich mit ihrem Auftrag vorbehaltlos identifiziert und ihr Leben kompromisslos auf dieses Ziel ausrichteten. Sinn und Ziel, das hatten sie klar vor Augen. Sie haben in ihrem Verantwortungsbereich, ihrem Auftrag gemäß gehandelt und dies auch in vielen eigentlich völlig ausweglosen Situationen. Das, was wir heute mit Corporate Identity bezeichnen, haben diese überzeugend gelebt. Die Kernbotschaft Jesu oder der Jünger Jesu war ja eigentlich nichts anderes als neues Wagen, ein neues Denken, ein neues Leben, eine neue Welt. Neues zu wagen, das hieß für diese Menschen eine radikale, totale und revolutionäre Veränderung ihres Lebens. Sie haben sich darauf eingelassen, vorbehaltlos. Das war für diese Menschen mit nicht geringen Risiken verbunden, sowohl wirtschaftlicher wie politischer Natur, ja, sogar existenzieller Natur, wenn Sie in die Apostelgeschichte beispielsweise hineinsehen. Hätten Sie sich nicht darauf eingelassen, dann würde unsere Welt heute total anders aussehen. Dabei soll und kann auch nicht übersehen werden, dass spätere Generationen der Kirche, in der Kirchengeschichte diesen Weg immer wieder verlassen haben und ihn nicht gegangen sind, nicht konsequent. Die Folgen kennen wir und wir dürfen sie auch nicht ignorieren. Aber die Frage sei gestattet, wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn alle Christen in den vergangenen 2000 Jahren diesen Weg konsequent verfolgt hätten? Würde unsere Welt dann so aussehen, wie sie heute aussieht, wie wir sie erleben? Zugegeben, eine hypothetische Frage. Allerdings, denke ich, ist sie es wert, dass wir darüber nachdenken. Wir haben eingangs festgestellt, dass unsere heutige Ausgangslage von vielen komplexen, für Einzelne nicht mehr überschaubaren Problemen gekennzeichnet ist, die häufig globaler Natur sind, denen wir nicht ausweichen können oder sie ignorieren können. Dabei ist vielen Menschen vollkommen klar, dass wir auf Dauer gar nicht mehr so weiterleben können, wenn wir überleben wollen. Nur, wo beginnen? Meine These ist, Veränderungen werden nicht global initiiert. Sie beginnen bei dem Einzelnen, bei mir, bei Ihnen. Natürlich müssen auch ganz neue Strukturen geschaffen werden. Aber auch sie werden im Kleinen und von Einzelnen gelegt. Die Grundvoraussetzung hierfür ist Einlassen auf Veränderungen. Jeder muss sich selbst einlassen auf Veränderungen. Und das heißt ja nichts anderes als neues Wollen, Veränderungen wollen. Neues geschieht ja nur durch Veränderung. Veränderung ist mit Risiko verbunden, keine Frage. In der heutigen Zeit sogar mit ganz erheblichen. In der heutigen Weltlage muss man ein großes Risiko eingehen, wenn man ein noch größeres Risiko vermeiden will, sagte einmal Adlai Stevenson. Und der alte Philosoph Seneca sagte, unglücklich ist die Seele, die des zukünftigen Wegen ängstlich ist, und elend ist schon vor dem Elend, wer in Sorgen schwebt, ob das, woran er sich erfreut, ihm auch bis ans Ende verbleiben wird. Denn zu keiner Zeit wird er Ruhe haben und über der Erwartung des Kommenden auch das Gegenwärtige, das er genießen könnte, verlieren. Soweit Seneca. Wie gehen wir mit diesem Spannungsfeld Zukunft um? In den nächsten Schritten will ich versuchen, einige Punkte mit Ihnen zu durchdenken, die uns Mut für Ideen, um Neues zu wagen, machen sollen. Dabei geht es nicht um Rezepte, nicht um Modelle, denn ich bin überzeugt, dass Modelle und Rezepte, die nur übernommen werden, nicht weiterhelfen. Es geht darum, dass wir uns selbst neu ausrichten, neu positionieren und aus einer eigenen Authentizität heraus handeln. Dafür benötigen wir zunächst ein neues Denken. Der nächste Schritt dann, wenn wir neues Denken haben, dass wir auch gestalterisch handeln können und dies als dritter Schritt dann auf einer festen Grundlage, die in einer Zeit dynamischer Veränderung trägt und uns Halt gibt. Diese drei Schritte können wir bei den Jüngern Jesu ebenfalls beobachten. Denken ist eine der schwersten Arbeiten, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenig Leute damit beschäftigen, soll Henry Ford einmal gesagt haben. Denken ist nicht einfach, kann manches Mal sogar gefährlich sein. Wenn wir nachdenken, kann oder muss die Folge Veränderung sein? Die erste Frage, die sich jeder ganz persönlich beantworten muss, ist damit, will ich mich darauf einlassen? Wenn Sie keine Veränderungen wollen, dann sollten Sie mit dem Nachdenken erst gar nicht beginnen. Dann sollten Sie auch spätestens jetzt abschalten. Wenn Sie jedoch Veränderungen wollen und als notwendig erachten, und vor allem, wenn Sie Neues wagen wollen, dann beginnt es ganz einfach mit Denken. Denken kann unbequem sein. Allerdings gehört Denken auch zutiefst zur menschlichen Natur. Zeichnet uns dies doch in unserem Wesenskern aus, dass unser Schöpfer die Gabe des Denkens in uns hineingelegt hat. Und dann werden wir Entdeckungen machen, ganz neue. Wir Menschen sind ja von Natur aus neugierig. Etwas Unbekanntes zu entdecken, ist in uns hineingelegt, verlockt uns und ist eigentlich für uns natürlich. Wir können das ja am besten und schön bei Kindern beobachten, die die Welt erkunden. Sie stellen Fragen, testen ihre Grenzen, sie wollen etwas Neues erfahren und erleben. Manches Mal ist das für uns nicht immer ganz bequem, manches Mal vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Eines steht aber fest: Der Wunsch, Neues zu entdecken, liegt im Menschen. Dass wir heute so wenig auf Entdeckungsreise gehen, zumindest nicht im Blick auf die existenziell wichtigen Fragen, liegt nicht daran, dass wir nicht in der Lage dazu sind, sondern dass wir diese Fähigkeit verkümmern haben lassen. Wir begrenzen unsere Neugier vielfach nur auf die persönlichen Bereiche, die uns Genuss und Lust versprechen. Also unser verengter Zielekorridor. In diesem Feld sind wir beim Entdecken durchaus sehr kreativ und erfinderisch. Wenn es beispielsweise darum geht, Senator Zehn sprach das gestern an, eine Urlaubsreise zu planen, ein Haus zu bauen oder eine exotische Küche zu erkunden, fällt uns alles ein, was wir dazu brauchen. Also in den Bereichen, die uns Lust gewinnen oder Genuss versprechen, geben wir uns der Verlockung, Unbekanntes zu entdecken, gerne hin. Haben Sie doch den Mut, Ihren Entdeckergeist auf alle Lebensbereiche, insbesondere auf die existenziell wichtigen, auszudehnen und nicht auf den Bereich der persönlichen Nutzen, Orientierung zu begrenzen. Sie werden ganz neue Entdeckungen machen. Man entdeckt keine neuen Welteliten, ohne den Mut zu haben. Entschuldigung, man entdeckt keine neue Weltteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. Wenn wir uns auf neue Weltteile einlassen wollen, heißt das auch, wir müssen alte Küsten verlassen. Auch wenn diese alten Küsten uns zunächst einmal Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Der Weg zwischen Altem und Neuem, er ist mit Risiken verbunden. Dr. Paul Tournier beschreibt dies so: Es gibt im Dasein immer einen Standort, den man aufgeben, und einen neuen, den man finden muss. Und zwischen beiden liegt die Zone der Ungewissheit und der Unschlüssigkeit, die mit mehr oder weniger Angst geladen ist. Es gilt, eine frühere Geborgenheit aufzugeben, bevor man eine neue gefunden hat. Denn das ist das eigentliche Gesetz der Entwicklung, dass das Morgen dem Gestern nicht gleicht. Und daraus entsteht Angst für das Heute. Jeder Gegenwartsaugenblick ist Wegmitte zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, und so gehen wir über diese Erde. Soweit Paul Tournier. Wenn wir uns diesem Gedankengang anschließen können, dann hat dies zwangsläufig zur Folge, dass wir alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen aufgeben müssen und ein anderes Verhalten ganz neu zu erlernen haben. Dabei werden wir nicht immer nur erfolgreich sein. Jeder Erfolg ist das Ergebnis von Fehlschlägen. Die Erfolgsstory von Post-it von 3M begann ja mit einem gigantischen Fehlschlag. Eigentlich sollte ein Kleber mit hoher Haftbarkeit gefunden werden. Post-it, die kleinen gelben Zettel, kennen Sie alle, ist daraus geworden. Das heißt, wir müssen auch Fehler machen dürfen. Und unter TQM-Gesichtspunkten sprechen wir ja häufig von Nullfehlerstrategien. Ich habe mich gefragt, ist dies nicht ein Widerspruch, wenn wir dies sagen? Erfolg als Ergebnis von Fehlschlägen, also letztlich Fehlern. Neues werden wir nur entdecken, wenn Fehler zulässig sind und vor allem, wenn wir aus Fehlern lernen, die richtigen Schlüsse ziehen, die richtigen Konsequenzen ziehen. Dies ist nichts anderes als Nachdenken, wieder Neues zu entdecken und daraus zu lernen. Dabei darf es dann nicht um die Suche nach dem Schuldigen gehen, um Schuldige zur Rechenschaft zu ziehen, denn dann würden wir wieder ein Klima der Angst erzeugen und schaffen, das nicht unbedingt gerade der richtige Boden für Innovation sein kann. Wir brauchen ein Klima des Vertrauens, das Fehler erlaubt, um daraus zu lernen. Die Frage ist also nicht, wer ist schuld, sondern wie lösen wir das Problem? Wenn wir unsere ganze Energie darauf konzentrieren, dann haben wir gute Voraussetzungen, denke ich, um die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und erfolgreich zu bestehen. Ein Klima des Vertrauens kann nur entstehen, wenn wir auch die erforderliche Gelassenheit mitbringen. Zugegeben, es ist manches Mal zum Aus der Haut fahren. Es gibt immer wieder Situationen, in denen uns alles über den Kopf zu wachsen scheint und wir zunehmend den Überblick verlieren. Vielleicht kennen Sie auch die Amatz-Regel. Schon mal gehört? Alles hängt mit allem zusammen. Amatz. So HB-Männchen. Ja, man könnte dann wirklich in die Luft gehen. Einige von Ihnen kennen vielleicht die alte Werbung noch, die ist schon vor vielen Jahren gelaufen. Das Problem dabei ist, wenn wir in solchen Situationen reagieren, verfallen wir häufig und zwangsweise in Aktionismus und verlieren dadurch die Herrschaft über die Aktion. Wir sagen ja heute, es ist ein geflügeltes Wort in unserer Wirtschaft geworden, dass wir in dieser Zeit der schnellen Veränderungen leben und dass in dieser Zeit die schnellen Unternehmen die langsamen fressen werden. Allerdings, denke ich, müssen wir uns auch im Klaren darüber sein, in welchem Wettkampf wir uns befinden. In einem Kurzstreckenrennen sind oder in einem Langstreckenrennen. Der viel zitierte Satz eines schwäbischen Theologen Oettinger drückt dies, denke ich, wunderschön aus. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Auf diesem Hintergrund eines so gearteten neuen Denkens können wir auch Neues durch gestalterisches Handeln wagen. Wenn wir von Handeln sprechen, denke ich, ist der erste Punkt, wir müssen handeln wollen. Das ist die Voraussetzung für ein aktives, gestalterisches Handeln. Wir müssen das, was wir erkannt und gedacht haben, umsetzen wollen, mit ganzer Konsequenz. Ohne dieses Wollen wird unser Ansatz des neuen Denkens im Ansatz schon stecken bleiben. Natürlich haben wir manches Mal einen langen Weg mit vielen Unwägbarkeiten vor uns liegen. Aber auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt, sagt ein chinesisches Sprichwort. Alle reden ja auch heute von der Dienstleistungsgesellschaft. Da wurde ja gestern schon einiges dazu gesagt. Ich denke, das ist ein weiterer Punkt, der hier eine entscheidende Rolle spielt. Dass wir im Mittelpunkt unseres Handelns das Dienen stellen und nicht den Gewinn oder die Gewinnmaximierung. Es wurde ja gestern auch schon darüber gesprochen, dass wir Gewinn brauchen, betriebswirtschaftlich notwendig und sinnvoll, gar keine Frage, aber nicht das Alleinige. Und ich denke, dass dies nicht zuletzt in der Diskussion, gerade bei uns in Deutschland, über Shareholder Value, die wir in den vergangenen Monaten intensiv geführt haben oder immer noch führen, zum Ausdruck kommt. Dienen kommt vor dem Verdienen, sagte Friedrich Schock gestern Abend. Oder Gertrud Schöler sieht es so, dass Dienen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden soll. Wenn dies so ist, dann muss sich unser Handeln am Dienen ausrichten und orientieren. Und dann treten wir auch in eine neue Dimension ein. Damit, denke ich, erlangen wir auch Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist eine Voraussetzung für zukunftsorientiertes, gestalterisches Handeln. Ohne Glaubwürdigkeit wird es uns nicht gelingen, eine Kultur des Vertrauens aufzubauen und zu entwickeln. Hier stellt sich sicherlich auch die Frage, was ist für uns Glaubwürdigkeit und woran messen wir sie? Für mich entwickelt sich glaubwürdiges Handeln aus Identität und Authentizität. Zwei junge Manager haben in einer Befragung dazu Folgendes gesagt: Zu den Dingen, über die ich gerne nachdenke, gehört die Frage, wie ich mich nach der Entscheidung fühle. Kann ich damit leben? Wird sie mich beunruhigen? Wenn ja, dann werde ich sie überdenken. Vielleicht stimmt ja irgendetwas nicht damit. Und der andere meinte, das mag jetzt banal klingen. Aber wenn man seinen Eltern von einer Sache ohne weiteres erzählen kann, dann tut man wahrscheinlich das Richtige. Durch glaubwürdiges Handeln schaffen wir die Voraussetzung, um mutig handeln zu können. Mut und Tapferkeit, wie sie bei Aristoteles steht, meint ja nichts anderes als Festigkeit und Entschlossenheit, vom ethisch Gebotenen nicht wegen bedrohlicher Begleitumstände oder persönlicher Nachteile abzuweichen, schreibt Gertrud Schöler in ihrem Buch Spielregeln für Sieger. Bei den drängenden Fragen unserer Zeit brauchen wir diesen Mut, diese Festigkeit, diese Entschlossenheit. Wie stellen wir uns den Herausforderungen von morgen, die sich ja immer wieder bedrohlich vor uns abzeichnen? Im Neuen Testament gibt Jesus seinen Jüngern einen Rat. Darum sage ich, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Dies ist keine Anweisung, sich nicht mehr um die Zukunft zu kümmern, sondern diese Stelle ist als Aufforderung gedacht, sich nicht von der Angst um die Zukunft auffressen zu lassen. Erstens können Sie, selbst wenn Sie es wollten, die meisten Schwierigkeiten ja gar nicht verhindern. Und zweitens fängt unser Glaube erst dann an, in unserem Leben praktisch zu werden, wenn wir auch bei unerwarteten Krisen vertrauen, dass Gott uns beisteht. Wenn wir in diesem Sinne leben und handeln, dann brauchen wir für unser Denken und Handeln eine feste Grundlage in den Stürmen dieser Zeit. Und damit bin ich beim fünften und letzten Punkt. Neues Wagen auf einer festen Grundlage. Neues Wagen können wir nur und fit für die Zukunft werden wir nur, wenn wir auf einer festen Grundlage stehen. Wir brauchen einen Halt und Orientierung, die nicht aus uns kommen. Hier ist Sinn und Ziel unseres Seins angesprochen. damit die Zukunft kein Spiel mit lauter Unbekannten wird. Darum sollten wir die Sinn- und Zielfrage für uns eindeutig klären. Wenn wir von Sinn sprechen, dann geht es nicht mehr um den Zweck oder Nutzen. Sinn befreit vom kühnen Rechnen, Kalkulieren und Bezahlen. Sinn stellt unser Leben in einen größeren Zusammenhang und ist der Motor unseres Handelns und Seins. Für viele liegt der Sinn in reinen Werten, die uns heute noch nur unvollständig gelingen, wie Freiheit, Mut, Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und so weiter. In vielen Fällen ist dies allerdings mehr Anspruch als Wirklichkeit. In Gottes guter und frohmachender Botschaft, da wird uns ein Angebot gemacht, wenn gesagt wird, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Haben wir auf dieses Angebot eine Antwort? Gott überlässt uns eine freie Entscheidung. Hier wird kein Zwang ausgeübt. Aber eine Antwort, die müssen wir geben. Es geht nicht um Verbote, Gebote oder ein eingeschränktes Leben. Das ist ein Angebot an uns. Wir dürfen leben, und zwar uneingeschränkt und auch und gerade in stürmischen, bewegten Zeiten. Wenn wir dieses Geschenk, das man sich weder erkaufen noch verdienen kann, annehmen, dann wird unser Leben und unser Sein ganz, ganz neu ausgerichtet. Sinn und Ziel werden neu ausgerichtet. Gott lädt uns ein in seinem Wort, dieses Geschenk in seiner ganzen Fülle anzunehmen. Für mich ist genau dieser Punkt die beste Grundlage, um Neues zu wagen. Sowie für neues Denken, für aktives, gestalterisches Handeln. Mit dieser Basis können wir aus einer Gelassenheit heraus leben. Und dann erfahren wir auch Geborgenheit. Auch wenn die äußeren Umstände mit vielen, vielen Fragezeichen versehen sind. Wir leben nicht mehr aus uns selbst heraus, nicht mehr allein aus eigener Kraft. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dann können wir mit Paulus sagen, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Aus diesem Erleben heraus können wir auch unsere Ziele neu bestimmen und definieren, wie es Paulus von sich beschreibt. Ich vergesse alles, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist, und jage nach dem Ziel. Dieses Ziel, es umfasst alle Lebensbereiche. Sämtliche. Es wird keines ausgeschlossen. Wir können auch keinen ausschließen. Fit für morgen werden wir nur, wenn wir unser Leben von den zentralen Werten her gesehen neu bestimmen und ganzheitlich gestalten. Es geht um die zentrale Frage, welche Richtung wir unserem Leben geben. Dabei kann es nicht nur um unseren Beruf gehen. Es gehören auch Familie, auch Freizeit, Gemeinde, Freunde und so weiter dazu. Und zwar uneingeschränkt sind diese ebenso eingeschlossen. Die Erfolge von gestern sollen uns dabei nicht träge oder satt machen und die Niederlagen nicht lähmen. Das Angebot steht. Wir haben es in der Hand und wir haben die Wahl. John F. Kennedy hat einmal gesagt, wenn man im Leben mit dem zweitbesten Vorbild nimmt, dann erreicht man auch immer wieder nur das Zweitbeste. Wählen wir das Beste. So können wir Neues wagen und werden fit für morgen. Vielen Dank.